Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist das Regionaljournal Aargau-Solothurn und das sind unsere Themen. Der AZ-Verleger Peter Wanner kauft auch noch das Radio 24. Wir sagen, was er mit seinem Medienimperium jetzt vorhat. Der Hochwasserschutz an Emmen wird vielleicht doppelt so teuer, als man hat gemeint. Wir sagen, wieso. 50% Rendite. Wie so etwas funktionieren soll, das hat heute Solothurner Treuhänder vor Gericht müssen erklären. Und später in der Sendung machen wir Feuer, eine Reportage aus der Urgeschichtswerkstatt Lenzburg. Das Wetter, morgen gibt es viele Wolken und wieder Regen, 6 bis 9 Grad. Am Mikrofon Marco Jacki. Der Aargauer Verleger Peter Wanner baut sein Medienimperium aus. Im Sommer hat er Tele Bern und Tele Zürich gekauft. Jetzt übernimmt er auch noch Radio 24, ebenfalls vom Zürcher Verlag Tamedia. Damit ist Peter Wanner der mächtigste Verleger zwischen Bern und Zürich. Warum will der Peter Wanner wachsen? Was bedeutet das für Radio Argovia und für Radio 32? Und wie zahlt er das alles? Der Moris Velati berichtet.
Der Peter Wanner kauft also mit seiner Badener Tagblatt Holding AG das Radio 24, das grösste Privatradio der Schweiz. Zusammen mit Radio Argovia haben wir jetzt eine starke Achse, sagt der Peter Wanner, werde zum wichtigsten Lokalradioanbieter. Tatsächlich, der Peter Wanner und seine Firma wachsen immer mehr. Auch die AZ Mediengruppe gehört dem Peter Wanner seiner BT Holding und die AZ Media machen nicht nur die Aargauer, die Solothurner und die Basolandschaftliche Zeitung. Nein, die AZ hat auch den Fernsehsender Tele Mais und hat im Sommer Tele Zürich und Tele Bern gekauft. Es ist klar, der Peter Wanner baut aus im Bereich elektronische Medien.
Sowohl im Lokalfernsehmarkt wie auch im Lokalradiomarkt. Und das ist wirklich eine strategische Absicht, weil wir nicht wissen, wie sich der Printmarkt entwickeln tut. Und wir sind ein bisschen zu schwergewichtig printlastig und das wollen wir jetzt ändern.
Es geht um Werbegelder. Die Inserate in den Zeitungen brechen weg. Der Peter Wanner setzt drum auf Radio, Fernsehen und Internet. Und je mehr Sender der Peter Wanner quasi unter einem Dach hat, desto bessere Werbepäckchen können seine Firmen verkaufen. Dumm ist jetzt nur, dass der Peter Wanner laut Gesetz schutzmächtig ist. Maximal 2 Privatradiolizenzen darf eine Person haben. Der Peter Wanner hat nicht nur Radio 24 und Radio Argovia. Seine AZ-Medien sind auch Mehrheitsaktionär von Radio 32 Solothurn. Jetzt muss der Peter Wanner darum Aktien von dem Sender verkaufen.
Wir sind im Gespräch mit Interessenten, vor allem mit einem Interessenten. Es ist unser Anliegen, dass das ein Solothurner Unternehmung wird sein, die sich da engagieren tut und dann kommt das gut.
Wer der Interessent ist, das verratet Peter Wanner natürlich noch nicht. Auch wenn er mit den paar Aktien von Radio 32 wieder ein bisschen Geld reinholt. Die Frage stellt sich gleich, wie sich seine Firmen die vor wie eine nächtliche Shoppingtour in der Medienwelt überhaupt können leisten können. Peter Wanner reagiert wie gewohnt mit einem Lächeln auf diese Frage.
Ich habe eine Gelddruckmaschine im Keller und dann immer in der Nacht drucken.
Spass beiseite. Tatsächlich haben wir Radio 24 nicht mehr ganz aus dem eigenen Sack können zahlen, gibt der Peter Wanner zu. Die Hälfte vom geheimen Kaufpreis sei fremd finanziert. Und es sei nicht damit zu rechnen, dass er jetzt jeden Monat wieder etwas Neues kaufen.
Wir haben es gerade gehört, und Peter Wanner, seine Verlagshäuser werden also immer mächtiger. Jetzt gehört auch noch das grösste Privatradio der Schweiz dazu. Ich habe vor der Sendung mit dem Moris Velati geredet und ihn nochmal gefragt, warum kauft der Peter Wanner Radio 24? Der Sender ist ja sicher auch nicht ganz billig gewesen.
Ja, der Peter Wanner hat selber gesagt, es sei ein teurer Spass gewesen, aber für ihn lohnt sich das eben. Es geht wirklich darum, dass er möglichst viele Medien unter einem Dach hat und so eben auch möglichst viel Werbung auf einmal verkaufen kann. Das ist die Strategie von Peter Wanner und von seinen AZ-Medien, um eben das auszugleichen, was man bei den Zeitungsinseraten im Moment verliert.
Da ist es ja aber schon schade, dass er Radio 32 Solothurn jetzt einfach abstoßen muss. Das wäre ja auch ein wichtiges Mosaikteil in dieser Achse von Zürich auf Bern.
Ja, und der Peter Wanner bedauert das tatsächlich auch. Aber, das muss man ja auch sehen, er muss ja nicht alle Macht abgeben bei Radio 32. Er fährt einfach seine Beteiligung ab auf 150%. Das heisst ja aber nicht, dass man nicht künftig auch Werbekombi anbieten kann, zum Beispiel mit Radio Argovia zusammen. Die Werbekombi laufen im Moment sehr gut, sagt Peter Wanner. Und da müsste dann einfach der neue Besitzer auch einverstanden sein damit, dass man das weiter so macht. Dann hat der Peter Wanner de facto künftig einfach 3 Sender unter seinem Dach und kann gleich eben auch für 3 Sender immer noch Werbung verkaufen.
Jetzt reden wir gerne über Werbung, reden wir mal über Journalismus. Der Peter Wanner hat extrem viel Medienmacht. Man hat ihm auch schon Mittelland Berlusconi gesagt. Muss man Angst haben vor dieser Medienmacht?
Ich glaube im Moment nicht. Der Peter Wanner sieht sich selber weniger als Publizist, vielmehr als Geschäftsmann. Ihm geht, sagt er selber immer wieder, nicht um Einfluss, sondern es geht ihm einfach darum, seine Firma rentieren. Gefährlich könnte die Medienmacht allenfalls sein, wenn der Peter Wanner das Imperium würde verkaufen und dann irgendjemand käme, der wirklich Einfluss nehmen aufs politische Leben, dann könnte so eine geballte Medienmacht sicher problematisch sein, aber das steht im Moment nicht zur Diskussion. Und auch der absolute Einheitsbrei, glaube ich, muss man im Moment nicht befürchten. Immerhin arbeiten ja die Radio- und Fernsehsender auch heute schon ziemlich unabhängig voneinander und das soll laut Peter Wanner auch so bleiben. Und wenn es dann mal tatsächlich nicht mehr so wäre, dann gäbe es ja immerhin auch noch die SRG und das Regionaljournal als journalistisches Gegengewicht.
Informationen und Einschätzungen von Moris Velati zum neuesten Coup vom AZ-Verleger Peter Wanner. Der kauft das Radio 24 von Tamedia. Böse Überraschung im Kanton Solothurn. Der Hochwasserschutz an Remmen zwischen Biberist und der Aare kostet wahrscheinlich doppelt so viel, als man bis jetzt gedacht. Man hat neu von 60 Millionen Franken. Der Stefan Ulrich.
Bis jetzt hat man Zahlen gehört zwischen 20 und 30 Millionen Franken. Aber die stimmen nicht mehr, das sagt Martin Würsten vom Amt für Umwelt vom Kanton Solothurn.
Wir sind immer noch in einer Phase, wo Kosten eigentlich mit Unsicherheit behaftet ist. Aber die Kosten, nach denen fragt man verständlicherweise ging, wir rechnen im Moment für die Entsorgung von diesen Deponien Grössordnung 20 Millionen Franken. Aber auch das ist eine Zahl, die man noch mit der nötigen Vorsicht geniessen muss.
20 Millionen Franken also zusätzlich und das im Minimum. In den neuesten Unterlagen vom Kanton heisst es, dass der Hochwasserschutz an der Emme zwischen Biberist und Zuchwil alles in allem 60 Millionen Franken kostet. Die Kosten explodieren also. Und der Martin Würsten hat den Grund schon gesagt. Es sind zwei alte Kirchgruben zu Zuchwil und deren Dinge. Dazu kommt der Deponieverschlamm zu Biberist.
Die drei Deponien, die stehen im Gewässerraum. Also die haben eigentlich einen Teil vom früheren Emmenlauf besetzt, wenn ich so darf sagen. Man hat die heutige Emmenuferverbauung und unmittelbar hinten dran liegen die Deponien. Man hat dort früher teilweise Käse rausgenommen. Das hat also Löcher gegeben und hat nachher die Löcher mit dem Deponiemüll gefüllt.
Rein technisch wäre es möglich, die Deponien abzudichten und zu schützen mit einem Damm. Jetzt hat man aber gemerkt, dass das auch viel Geld würde kosten. Und vor allem müsste man trotzdem immer noch Angst haben, dass ein grosses Hochwasser einmal einen Teil vom Güssel wegspült. Dazu kommt ein anderer wichtiger Punkt vom Hochwasserschutz. Man will der Emme nämlich mehr Platz geben zum Fliessen. Und so eine Renaturierung kann man eben nicht machen, wenn direkt am Ufer noch alte Kirchdeponien sind. Darum jetzt also der Grundsatzentscheid, weg mit den Deponien und dafür einen tiefen Griff ins Portemonnaie.
Der Hochwasserschutz unterhalb von Biberist kommt also viel teurer. Wahrscheinlich gibt es aber auch viel mehr Geld vom Bund, eben gerade darum, weil man die alten Deponien noch ausbackern. Mehr Geld vom Bund für die Gemeinde Derendingen zum Beispiel heisst das, sie muss wahrscheinlich nicht mehr zahlen, als man bis jetzt hat gedacht. Es ist einer der grössten Fälle von Betrug, Geldwäscherei und Veruntreuung, was im Kanton Solothurn je hat gegeben. Es geht um Millionen. Im Mittelpunkt stehen Solothurner Treuhänder und eine Frau aus Deutschland. Beide sind heute vor Samtsgericht Solothurn Leber geladen gewesen. Die Frau ist allerdings wie vor einem Monat schon nicht gekommen. Andrea Affold, der Solothurn, diesen Nachmittag hat man die ganze Geschichte jetzt noch aufgerollt vor dem Gericht. Was hat man da erfahren?
Wenn man noch einmal zurückschaut auf die Jahre, auf die ganzen Betrugsgeschichten, die 56-jährige deutsche Frau und der 65-jährige Solothurner Treuhänder haben ja zwischen 2002 und 2006, so ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, gegen 100 Leute um über 30 Millionen Franken betrogen. Und zwar haben sie diesen Leuten, vor allem Deutsche gesehen, mit denen haben sie Verträge gemacht. Sie haben ihnen gesagt, gebt uns doch euer Geld anvertrauen. Wir haben unheimliche Renditen, die wir euch da geben können dafür. Es ist so ein bisschen die wundersame Geldvermehrung, die sie ihnen versprochen haben. Sie haben nämlich gesagt, sie können Renditen erwirtschaften von zwischen 25% und 50% innerhalb von 8 Wochen.
50% Rendite, das klingt ja wirklich unglaublich. Hätte das jemand geglaubt?
Offensichtlich eben schon. Also sonst hätte ja nicht so viele Leute Geld gegeben und also bis zu 1 Million Franken eine einzige Person. Und auch der Anklage selber, der ja heute vor Gericht ist, hat offenbar an das geglaubt. Er hat am Nachmittag immer wieder gesagt, er hat das sicher nicht gemacht, für jemanden zu bescheissen. Er hat an das geglaubt, er wollte sich auch nicht bereichern. Er sei überzeugt gewesen, dass das so funktionieren könnte.
Welche Rolle haben die beiden in diesem Fall? Also der Mann jetzt vor Gericht und die Frau aus Deutschland?
Die Frau war ja eben heute nicht da gewesen, aber wenn man am Mann zugelassen hat, heute, wenn man ihm glauben will, dann ist sie der Chef gewesen. Also sie hat das Geschäft geführt, sie hat Kontakt geknüpft, sie hat die Leute und ihr Geld in die Schweiz gebracht und er war nur da als Verwaltungsrat von dieser Firma, wo man das alles darüber abgewickelt hat. Die Frau hat unbedingt eine Schweizer Firma wollen für das Geschäft und weil sie das nicht selber hat können gründen, ist er eben als Verwaltungsrat da gewesen und hat eben sozusagen die Rahmenbedingungen geschaffen. Er hat zwar auch Verträge unterschrieben mit diesen Leuten, das sei so, aber mit dem Geschäft selber hat er gar nichts zu tun gehabt, hat er dann am Mittag gesagt. Und wie das mit dieser Rendite eben genau funktionieren soll, das hat er hinten und vorne nicht können erklären, das hat er auch nicht begriffen. Es sei für ihn einfach glaubwürdig gewesen, wie die Frau ihm das erklärt hat.
Er hat das nicht begriffen mit dieser Rendite. Das klingt recht naiv für einen Treuhänder, oder nicht?
Ja, sicher. Vor allem, wenn man weiss, dass da jemand vor Gericht steht, der über 20 Jahre lang Solothurn ein renommierter Treuhänder war, den man kennt weit über die Region aus. Er war wirklich ganz auf dünnem Eis unterwegs gewesen, heute Nachmittag und hat auch recht einen zweispältigen Eindruck gemacht. Also auf der einen Seite war er ganz gut vorbereitet, hat ganz viele Blätter bei sich gehabt. Und solange er sich an diesen Notizen hat können haben, war er auch klar gewesen. Und wenn dann irgendeine Frage kam, die er so nicht hat vorbereitet hatte oder eine Nachfrage, dann ist er sofort unsicher geworden, hat immer wieder das Gleiche gesagt. Sein Anwalt übrigens hat ihn ganz wacker unterstützt, hat immer auf dem Laptop Stichwort eingegeben, wenn er gemerkt hat, oh, jetzt kommt er in Stocken, mein Mandant. Aber es hat nicht wirklich geholfen. Also richtig überzeugend ist er nicht übergekommen. Die Frage ist er jetzt so unsicher gewesen, weil er gesundheitlich angeschlagen ist, mit schlaflosen Nächten und weiss nicht was. Unsicher, weil er so naiv ist oder einfach, weil es pur lautere Taktik ist, auch für diese andere Frau, einfach möglichst alles in die Schuhe zu schieben. Auf jeden Fall, so glaubwürdig ist das nicht gewesen, was er heute erzählt hat.
Kurz noch, wie geht es weiter in diesem Prozess jetzt?
Morgen geht die Befragung weiter von dem Anklagten und dann kommen die Plädoyer von den Verteidigern und von der Staatsanwaltschaft. Es könnte ja bis zu 15 Jahre Gefängnis geben für alle diese Delikte zusammen. Und das Urteil, das kommt nicht mehr heuer, das kann man dann im Januar erwarten.
Andrea Falter live aus Solothurn zum Prozess wegen Betrug und Geldwäscherei. Schleifen, bohren, Feuer machen. Das geht alles ganz einfach heute. Man nimmt ein Feuerzeug aus dem Hosensack oder die Elektrobohrmaschine aus dem Keller. Vor mehreren tausend Jahren hat das noch ganz anders ausgesehen. Werkzeuge hat es zwar auch dann schon gegeben, in der Steinzeit. Und wie sie funktioniert haben, das kann man selber ausprobieren. In Lenzburg, seit über 25 Jahren, gibt es die Urgeschichtswerkstatt im Museum Burghalde. Lebendig wird die Steinzeit dort dank dem Archäologen Max Zurbuchen. Der sucht jetzt langsam aber sicher einen Nachfolger. Und das ist keine einfache Aufgabe, wie der Beitrag von Christiane Büchli zeigt.
Es ist lebendig an dem Montagmorgen in der Urgeschichtswerkstatt vom Museum Burghalde zu Lenzburg. 20 Schüler von der 5. und 6. Klasse aus dem luzernischen Schongau sind hier abgetaucht in die Steinzeit. Sie schleifen Knochen, malen die Mehl mit Stein, schmücken an den heissen Feuerstein, erleben also eins zu eins, wie die Pfahlbauer dort mal jemanden gearbeitet haben. Instruiert werden die Schüler vom Archäologen Max Zurbuchen. Er ist freischaffender Mitarbeiter in der Burghalde, macht Führungen und hat einen Teil von seiner Sammlung im Museum ausgestellt. Angefangen hat er unter anderem mit der Steinzeitwerkstatt Singen. Die gibt es heute immer noch. Seit 25 Jahren gibt es in Lenzburg noch die grössere Filiale, eben im Museum Burghalde. Die Begeisterung für die Steinzeit, die ist auch heute vor dieser Schulklasse noch gross.
Das ist ja ein Schwungrad. Ein Schwungrad. Und dann tut man das aufdrehen hier oben. Und jetzt kommt der Schwung. Alle bohren. Also die, die nachher alle bringen können, bin ich gespannt. Das ist der Schwungbar. So, Achtung. Und jetzt kommt da noch der Schwieriger. Das ist alles nach Pfund vom Bodensee gefunden worden, kopiert. Museum Burghalde hat jetzt immer eine Kopie von dem, was irgendwann gefunden worden ist.
Arbeiten mit den Kopien, selber Hand anlegen, experimentelle Archäologie heisst die Art von Geschichte vermitteln. Etwas, was Max Zurbuchen im Ausland hat angefangen aufbauen und dann auch in der Schweiz gemacht hat. Seit über 30 Jahren macht er das erfolgreich und blüht auf, immer noch, gerade beim Feuermachen. Etwas, was der Experte schon fast im Schlaf kann.
Ich bin schon froh, dass jemand sagt, das schmecke fein. Das ist nämlich das Fallbauer-Parfüm. So, es ist schon passiert. Schneller kann ich es nicht mehr machen. Seht ihr jetzt da? Ich habe sogar 2, 3, 4 Glühe getroffen, oder?
Mit einem Feuerstein hält Max Zurbuchen auf einen speziellen Stein eine Markasit. So gibt es Funken. Und die landen auf einem getrockneten Naturschwamm, der glüht und damit zündet er ein Büschel trocknendes Heu an und schon gleich ist die ganze Werkstatt voll Rauch. Der Schüler gefällt's. Steinzeit erleben, das hat in dem Fall funktioniert. Und wenn man bei den Schülern rumlässt, dann hört man, dass an Max Zurbuchen seine Begeisterung ankommt.
Also, daher erklärt, dass wir über die Steinzeit-Sachen, wie die gelebt haben und mit was sie gearbeitet haben.
Was machst du jetzt hier gerade?
Das ist so eine Knochenschleife, eigentlich, dass es eine Spitze wird.
Ja, ich mache jetzt hier die Einkerbung, die man beim Stein machen muss. Also 3 cm.
Ja, die Bohrer, die Sandbohrer sind gut, sie finde ich toll, ja. Es ist eigentlich alles interessant, auch wie sie das Zeug schon dazumal hergestellt haben.
Und genau so bei den Schülern hier hat Max Zurbuchen als 12-Jähriger geredet. Er erinnert sich noch gut.
Ich hatte dann einen super Lehrer, der die Geschichte wahnsinnig gut überbringen konnte, wie wir es heute mit dieser Klasse erfahren konnten. Und das hat mich dort schon fasziniert und habe dann tatsächlich als Schüler schon den ersten Grabhügel ausgraben. So hat es angefangen.
Die Faszination ist geblieben und Steinzeit erleben, das sei heute noch wichtiger als früher, findet Max Zurbuchen.
Jetzt haben wir das Handy-Zeitalter, wir haben PC-Zeitalter. Und das fasziniert mich, dass ich dann sagen kann, ja, das hat man vor 5.000, 6.000 Jahren schon gehabt. Nur eben anders. Und das probiere ich in der Schulklasse aufzuzeigen, dass ein Beisszange bleibt ein Beisszange, ein Hammer bleibt ein Hammer, ein Messer ist ein Messer. Aber wie hat man es gemacht? Damals, in der Steinzeit. Und das ins Moderne hineinzublenden, das ist mein Anliegen, dass die Kinder unbedingt nicht nur mit der Elektronik müssen umgehen lernen, sondern dass wir eben auch noch unser Umfeld in der Natur haben.
Und die Nachfrage ist da, bis zu 100 Schulklassen und dazu auch Erwachsene kommen alle Jahre allein ins Museum Burghalde. Ein modernes Museum mit Videoinstallationen oder elektronischen Kommentaren über Kopfhörer, für den Max Zurbuchen unvorstellbar.
Ein Museum, das quasi stehen bleibt, ist richtig. Das ist meine Meinung. Weil man dort eben das noch machen kann, was man sonst nicht mehr kann. Und wenn man nur noch Knöpfe drücken und Film runterrisseln lassen, ist das keine Natur mehr. Die sieht der Wald nur noch im Fernsehen. Und das ist einfach nicht mehr das Gleiche.
Der Max Zurbuchen ist ein Original. Nebst den Führungen durch Museen und Werkstätten organisiert er Events oder ist bei Ausgrabungen dabei. Jetzt, wo er im Pensionsalter ist, überlegt man langsam, wer für ihn könnte nachkommen im Museum Burghalde. Für die Museumsleiterin Christine von Arz ist klar, einen zweiten Max Zurbuchen finden ist nicht einfach.
Die neue Person muss tatsächlich sehr viel können abdecken. Also es ist einerseits Fachliche, wo sich bei uns auf einem sehr hohen Niveau bewegt, dank Max Zurbuchen, wo auch so muss erhalten bleiben. Dann muss die Person selbstverständlich nicht nur wissenschaftlich sehr versiert sein, sondern auch handwerklich sehr begabt sein und dann auch das Flair haben, zu vermitteln.
Auf die Frage, ob man die Person nicht noch zuerst erfinden müsste, hat Christine von Arx eine Antwort parat.
Da bin ich jetzt einfach zuversichtlich. Es gibt Vereinigungen für die experimentelle Archäologie in der Schweiz, in Europa. Der Zurbuch hat dort selber mitgewirkt bei der Gründung. Es gibt also Interessengruppen oder es gibt ein Netzwerk von Experimentalarchäologen und dort aus diesem Netzwerk, denke ich, werden wir jemanden finden.
Der Max Zurbuchen hört nicht auf einen Schlag auf, sondern er will langsam übergeben. Aber Ruhestand, das können er sich dann gar nicht vorstellen, sagt er.
Das Schiff läuft weiter, egal wie man es jetzt hier macht mit der Burghalde. Wir werden die Kontaktstelle haben. Sicher kann man mich weiterhin anprüfen, wenn das gewünscht wird. Die Zukunft wird so sein, dass wenn wir hoffentlich jemanden finden, der sympathisch werden kann für unsere Urgeschichtswerkstatt, freut mich das auch. Dann kann man mithelfen, dass es ein Fundament gibt, jetzt wo, sagen wir, von meiner Seele etwas kann übergehen kann. Ein Serbe, der über einen Schlittl kann, wo man kann sagen, fragt den Zurbuchen, der weiss das und dann weiss der das auch.
Also ein Nachfolge, der noch die Notpassion vom Archäologen weiterlebt, im Sinn vom Museum und vom Max Zurbuchen selber, wo dann am Schluss von der Führung doch noch zugibt. Ein bisschen Angst haben schon, dass die neue Person dann das Ganze nicht so genau nimmt mit den Materialien. Er, der ganz genau schaut, dass nur ein Zeug in der Werkstatt gebraucht wird, was eben schon in der Steinzeit gegeben hat, wie zum Beispiel Flachs für zum Schnürknüpfen oder Birkentier zum Feuerstein ankleben.
Überkommt der Max Zurbuchen einen Nachfolger? Darüber tut die Ortsbürgergemeinde Lenzburg heute zu oben abstimmen. Es geht um eine neue Stelle, die man schaffen will, eine 50%-Stelle im Museum Burghalde, für jemanden, der die Führungen in Zukunft macht. Kostenpunkt rund 58'000 Franken jährlich. Ob die Ortsbürgergemeinde Lenzburg dem zustimmt, das hört ihr morgen im Regionaljournal. Es ist 5:53. Und das hat heute für Schlagzeilen gesorgt in der Region. Das grösste Privatradio der Schweiz, Radio 24, kommt in Aargauer Hänge. Kaufen tut der AZ-Verleger Peter Wanner. Wie viel Radio 24 kostet, ist nicht bekannt. Im Sommer hat der Peter Wanner schon Telebern und Tele Zürich gekauft und kann jetzt also seine Macht auf dem Platz Zürich noch weiter ausbauen. Allerdings darf jemand in der Schweiz nicht mehr als 2 Radiosender haben. Und darum müssen sich der Peter Wanner und seine AZ-Medien jetzt von Radio 32 trennen, von Mehrheitsbeteiligung, die sie am Solothurner Radio haben. Wer die Beteiligung kauft, das weiss man noch nicht. Der Hochwasserschutz an Emmen kommt teurer, als man bis jetzt hat gedacht. Der erste Teil vom Hochwasserschutz zwischen Gerlafingen und Biberisch ist praktisch fertig. Jetzt geht es um einen zweiten Abschnitt unterhalb von Biberisch. Und der kommt vielleicht doppelt so teuer, als man bis jetzt hat gesagt. Statt von 30 Millionen ist neu von 60 Millionen gedreht. Das bestätigt der Kanton Solothurn. Teurer wird es, weil man jetzt auch noch alte Küderdeponien auspackern will, die es gerade neben der Emmen im Boden hat. Das macht es teurer, allerdings gibt es wegen dem jetzt auch mehr Geld vom Bund. Solothurn beim Prozess wegen Betrug und Geldwäscherei ist eine der beiden Anklagten heute wieder nicht erschienen. Es ist eine Deutsche, die in der Schweiz schon 2,5 Jahre lang in Untersuchungshaft war, heute aber in Deutschland lebt. Die Frau soll zusammen mit einem Solothurner Treuhänder Leute betrogen haben. Und sie soll der Chef sein vom Duo. Das hat der Treuhänder dann am Mittag vor Gericht gesagt. Schon an der ersten Hauptverhandlung ist die Frau nicht vor Gericht erschienen. Jetzt kann man sie dann in Abwesenheit verurteilen. Wie das Wetter wird, das sagt uns jetzt der Jürg Zock von SF Meteo.
In der Nacht ist es trocken und vorübergehend sternenklar. Darum kühlt es auf etwa minus 2 Grad ab. Dort, wo die Strassen und Trottoir noch nass sind, kann es dann drum auch stellenweise gefährlich glatt werden. Morgen am Dienstagmorgen gibt es dann nur noch gerade im Freiamt und Limmattal stellenweise ein paar sonnige Abschnitte. Sonst ziehen rasch wieder neue dicke Wolken auf und die können im Schwarzbubenland und Fricktal schon vor dem Mittag erste Regen bringen. Am Nachmittag kommt dann wieder verbreitet Regen auf. Dazu geht ein zügiger Südwestwind mit starken Böen im Flachland und stürmische Böen auf dem Jura. Temperaturen steigen dann auf 6 bis 8 Grad. Im Raum Rheinfelden wird es bis zu 9 Grad mild. Um Mittwoch geht es mit vielen Wolken und zeitweise Regen weiter. Es bleibt windig bei etwa 8 Grad.
Das war die Obensendung vom Regionaljournal Aargau Solothurn. Ihr findet uns auch im Internet unter regionaljournal.ch. Dort könnt ihr alle Beiträge nachhören und nachlesen oder unsere Obensendung als Podcast abonnieren. Außerdem sind wir auch auf Facebook und auf Twitter. Auch dort tun wir euch gerne über das Regionale informieren. Verantwortlich für die Sendung heute Christian Salzmann, am Mikrofon Margot Jaggi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.